It's better in the Bahamas. Durch die wunderbare Welt des flachen Wassers. Die Inselwelt der Bahamas umfasst 700 Inseln mit unendlichen weißen Stränden in einem türkisfarbenen Meer voller Leben. Mit 40 Haiarten haben die Bahamas die größte Artenvielfalt weltweit und eine der größten Populationen. Damit zählt dieser Inselstaat zu den besten Haispots für Forscher, Artenschützer und Hobbytaucher. Claudia Majunke, Leiterin des Deutschen Tourismusbüros der Bahamas, hat heute zwei sehr interessante Gesprächspartner zum Thema Tauchen am Mikrofon. Robert Wilpernick ist der Geschäftsführer von Virodive, einem Anbieter von exklusiven Tauchreisen und Tauchsafaris. Das Wohl seiner mittauchenden Gäste liegt ihm gleichermaßen am Herzen wie das Wohl der Tiere. Deshalb sind die Bahamas auch eine seiner liebsten Tauchregionen, denn dort stehen die Top-Räuber der Meere bereits seit den 1950er Jahren unter strengem Artenschutz. Die Interaktion Hai-Mensch, die so gar nichts mit dem von Hollywood geprägten Bild der Haie zu tun hat, steht bei seinen Tauchsafaris im Mittelpunkt. Claudias zweiter Gesprächspartner ist Michael Krüger, Unterwasserfotograf und Redakteur beim Fachmagazin Tauchen. Viermal war er in den letzten Jahren vor den Bahamas-Inseln Eleuthera, Nassau, Bimini und zuletzt in den Exuma Keys unterwegs und kam zurück mit vollen Speicherkarten, unglaublichen Unterwasserbegegnungen und sehr unterschiedlichen Reportagen. Vor Bimini ging sein lang gehegter Traum in Erfüllung, endlich mit Hammerhaien zu tauchen. Viel Spaß beim Entdecken der Unterwasserwelt der Bahamas mit Claudia, Robert und Michael.
Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch heute wieder für den Bahamas-Podcast entschieden habt. Heute haben wir ein total spannendes Thema, denn heute gehen wir nicht über Wasser entlang der wunderschönen Insel, der Inselwelt der Bahamas, sondern heute tauchen wir mal ein in das kristallklare Blau der Inselwelt oder der Meereswelt der Inselwelt der Bahamas. Und ich bin eigentlich eher jemand so, der mit dem Kopf über Wasser bleibt und da sich gerne umschaut, vielleicht mal den Schnorchel aufsetzt und mit dem Kopf so ein bisschen unter Wasser geht. Aber ich habe zwei absolut super Experten hier mit dabei, die uns hier heute informieren werden. Ich sage ganz herzlich willkommen zu Robert Wilpernick von Virodive. Hallo Robert, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Claudia, freut mich dabei zu sein.
Und dann auch einen absoluten Bahamas-Fan, das ist der Michael Krüger von Redakteur beim Magazin Tauchen. Hallo Michael.
Hallo Claudia, schön dabei zu sein.
Ja, das freut mich sehr. Vor allem habe ich mit euch ja auch zwei total kompetente Taucher, denn wenn ich nur eine Haiflosse unter Wasser sehe, dann werde ich ja Weltrekordschwimmer und renne aus dem Wasser raus. Aber ihr könnt mir viel erzählen.
Das können wir ändern.
Robert, wie bist du denn eigentlich überhaupt zum Tauchen gekommen?
Das war während meiner Bundeswehrzeit bei der Luftwaffe, wo das angeboten wurde als Schnuppertauchen. Und dann haben wir gedacht, schwimmen tue ich eh gerne und dann probiere ich das mal aus. Und dann haben die mich da in den Pool geschmissen und das Atmen unter Wasser mit so einem komischen Automaten im Mund, das hat mich einfach fasziniert und dann eine Schwerelosigkeit hergestellt. Und dann war der Virus eigentlich da und seit diesem Tag sind es jetzt über 7000 Stunden geworden, die ich unter Wasser verbracht habe. Also ja, ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass das einer der schönsten Sportarten ist, wo man eine Natur mit sich und seiner Bewegung verbindet, die sonst nie erschlossen wird.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die Frage ist nur einfach auch, wie war denn dein erster Tauchgang, Robert? Das war ja sicherlich bei der Bundeswehr nicht gerade das Karibische Meer oder irgendwas in der Art.
Der erste Tauchgang war im Wörthsee bei München und da hat er uns reingeschmissen. Das war ein Süßwassersee, ganz ein kleiner, und da waren so ein paar Segelboote angebunden. Und dann sind wir da abgetaucht und unten aufgeschlagen wie ein Stein, weil wir total überbleit waren. Und dann saß ich da im hohen Seegras und sah diese Linien da hoch, diese Schnüre zu den Bojen von den Segelschiffen und habe in dem Moment, und das ist ja auch der Punkt, warum die Menschen so vor Haien Angst haben, und in dem Moment habe ich gedacht an den Film des Weißen Hais und an diese Musik mit diesem Dum-Dum-Dum. Und dann bin ich hochgeschossen wie eine Rakete und raus wie so ein Michelin-Männchen und war total schockiert. Und das war eigentlich mein erster Tauchgang.
Ja, aber das war dann das einzige Mal, dass du hoffentlich vom Grund des Sees oder Grund des Meeres, wo immer du auch getaucht hast, dann schnell hochgeschossen bist. Denn ich glaube, das ist alles nicht so gesund, wenn man nicht schnell, wenn man nicht langsam und kontrolliert auftaucht.
Die ersten Tauchgänge macht man sowieso relativ viele Fehler, aber ich habe mich dann so reingesteigert in diesen Sport und habe dann alle Ausbildungslevel durchzogen bis zum Dreistein-Tauchlehrer und habe von der Welt eigentlich fast alles, bis auf ganz kleine Flecken unter Wasser gesehen und bin ein totaler Fan geworden in den letzten Jahren von Kaltwasserzielen, sprich Antarktis, Arktis, Grönland, Spitzbergen, weil dort die Unterwasserwelt nochmal einen Tick anders ist, wo man sonst ja überhaupt nicht hinkommt. Ja. Und von den warmen Gefilden sind die Bahamas immer noch einer meiner Top-Plätze, was die Unterwasserwelt, vor allen Dingen die Tierwelt angeht, die man so eigentlich weltweit nur ein paar Mal findet.
Ja, das bringt mich auch schon zu dem Thema, denn ich glaube, die Bahamas sind ja unter den Tauchern eine Destination, die sie gar nicht so auf dem Schirm haben, also die gar nicht wissen, dass die Bahamas so eine einzigartige Unterwassertierwelt haben, oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist zum Teil schon richtig, weil die Taucher die Erfahrung haben, die schätzen die Karibik, wo ich ja die Bahamas mit dazu zähle, als ein schönes, buntes Rifftauchen mit im Sand liegen, mit Chillen, mit Entspannungsurlaub, dass die Bahamas aber, was die Top-Räuber der Meere angeht, die Haie, ja, eines der, ich nenne es mal positiv gesehen, eines der verseuchtesten Gebiete überhaupt ist. Das kriegen sie jetzt im Laufe der Jahre langsam mit und es ist für viele Taucher, weil es ja auch gerade das Tauchen auf Schiffen oder auf Basen dort nicht so gerade günstig ist, weil es ja an den Dollarkurs angebunden ist, an den amerikanischen Markt, sparen viele Jahre lang drauf. Ne? Und wir hatten jetzt in 20, ich denke an die 300 oder 400 Bahamas-Taucher, die sich diesen Wunsch erfüllen wollten, ja? Und die jetzt in der Warteschleife stehen für 21, für 22 oder weiß der Teufel, wann es wieder losgeht.
Ja, sicherlich wird es bald wieder losgehen, da bin ich sehr zuversichtlich. Und ja, ich glaube, das Besondere wirklich auch bei den Bahamas ist ja das Wasser und die Farbe des Wassers. Und ich denke, Michael, das ist ja auch etwas, was dich fasziniert hat, als du das erste Mal auf die Bahamas gegangen bist. Die Farben des Wassers, eben auch die weite Sicht unter Wasser. Wie war denn da so dein erster Tauchgang?
Ja, also Wahnsinn. Das kristallklare Wasser ist, glaube ich, sehr besonders auf den Bahamas. Und wie Robert das gerade schon sagte, natürlich die vielen Haie, die dort sind, das ist ja etwas ganz Besonderes. Niemand fährt auf die Bahamas, um Seepferdchen oder Nacktschnecken zu sehen. Es gibt dort eben Big Fish, große Tigerhaie, gewaltige Hammerhaie, Massen an karibischen Riffhaien, Ammenhaie, Zitronenhaie, Bullenhaie, kann man im Hafen von Bimini sogar sehen. Das ist ja einzigartig. Und zu den Farben auch des Meeres, das finde ich auch ganz besonders, wenn man mit dem Boot unterwegs ist und diese leuchtend türkisfarbenen Fluten sieht, das ist schon ganz speziell, ganz besonders auf den Bahamas.
Ja, und die Sicht unter Wasser ist ja auch phänomenal, die im Vergleich zu anderen Destinationen doch weitaus besser ist als sonst wo auf der Welt. Robert, was sagst du dazu?
Ja, da wollte ich jetzt nochmal einhaken, auch das, was der Michael gesagt hat. Gerade an diesen Spots, wo man eben die großen Tiere sehen kann, wo es ja mittlerweile auch um Delfine geht, die dort stationär sehr stark vertreten sind und die den Taucher erfreuen und den Schnorchler. Die Sichtweiten sind in der Regel immer zwischen 20, 30 Meter und mehr, also kristallklar. An den Plätzen, wo die Haie und die Delfine sich tummeln, haben wir ja normalerweise diesen weißen Sanduntergrund, typisch für die Bahamas, und haben so ein Feeling unter Wasser wie im Pool. Also es ist eigentlich wie so ein Pooltauchen auf 10, 15 Meter Wassertiefe. Und geht man dann 100, 200 Meter weg von diesem Platz, bricht auf einmal diese Bahama-Platte ab in den Atlantik, ja, in einem steilen Winkel von 80 Grad und mehr, und wird dunkelblau. Also das ist ja, also ganz, ganz krass.
Phänomenal. Ja, das hört sich echt phänomenal an. Und wie würdet ihr denn jetzt so im Vergleich die Bahamas zu anderen Tauchgebieten sehen? Also wenn ich das richtig verstehe, wenn man wirklich Haie unter Wasser oder große Fische unter Wasser sehen möchte, dann ist man doch auf den Bahamas super aufgehoben. Gibt es da was Vergleichbares eigentlich in der Art, Michael?
Also, das sind sehr flache Tauchgänge, das muss man dazu nochmal sagen. Also, Tiefenjäger werden auf den Bahamas nicht unbedingt ihre große Freude haben. Es gibt diese Spots auch, aber das meiste, gerade bei diesen Haitauchgängen oder dieser Köderung oder Sharkfeeds, wie sie genannt werden, die finden in der Regel in flachem Wasser statt. Das muss man wissen, wenn man dorthin fährt, wenn man sich das ansieht. Vergleichbares. Klar, diese Sharkfeeds gibt es auch auf anderen Inseln. Ich habe das auf Roatán schon mal erlebt. St. Martin gibt es das auch. Es wird auf immer mehr Inseln angeboten, weil es ein Riesengeschäft ist. Das darf man dabei nicht vergessen. Die Bahamas verdienen eine Unmenge an Geld daran, was auch der aktive Haischutz an dieser ganzen Geschichte ist. Ich habe ja schon mehrere Geschichten über die Bahamas veröffentlicht und ich habe mich gewundert, wie jedes Mal die Einnahmen, die das Bahamas Tourist Office an diesen Haitauchgängen gemacht hatte, immer weiter gestiegen ist. Im ersten Artikel waren es 80, dann waren es 100, jetzt sind es über 120 Millionen Dollar, die die im Jahr daran verdienen. Also dieses Jahr natürlich nicht, aber es wird wieder so kommen. Und dadurch, weil die Haie so große Devisenbringer sind, läuft das einfach auch verdammt gut. Sie werden dort nicht gefangen. Die Marine Guards patrouillieren die Küsten, dass die Haie dort nicht gefangen werden. Das ist also aktiver Tierschutz, der da funktioniert. Und genauso ähnlich ist es auch, ich habe ja gerade gesagt, auf Roatán und anderen Inseln so gelaufen. Dort habe ich auch mal einen Tauchguide kennengelernt, der sich gewundert hat, dass es doch dort keine Haie gibt. Und er fing an, die nach und nach anzufüttern. Und man sollte nicht denken, dass Haie so gierig und fresswahnsinnig sind und in Feeding Frenzy kommen und sofort angeschwommen kommen, wenn jemand da füttert, sondern das dauert Monate bis sogar Jahre, bis man da erstmal eine kleine Population an Haien angelockt hat, da muss man auch dreimal am Tag immer regelmäßig kommen. Wenn man dann das wieder nicht macht, ich war jetzt auf Barbados, das war meine letzte Reise, dort haben sie es auch gemacht, dann haben sie es ein Jahr ausgesetzt, waren alle Haie weg. Also so viel zum Thema blutrünstigem Hai.
Ja, seit
Robert hat gerade genickt.
2011, seit 2011 sind die Haie ja unter Schutz. Und Robert, du hast ja mit einem ganz besonderen Haiflüsterer zusammengearbeitet viele Jahre. Und hast du die Entwicklung da auch gesehen? Du hast ja sehr eng mit Dr. Erich Ritter zusammengearbeitet, der ja leider im August verstorben ist, und auch die Shark School auf Eleuthera gegründet. Was hat dich dazu bewegt, dich in diesem Thema so zu engagieren?
Teilweise das, was der Michael gerade gesagt hat, Haie kann ich weltweit an vielen, vielen Plätzen sehen. Ne? Da ist aber immer der Faktor Glück dabei. Warum? Ein Hai kommt immer dann nahe, wenn er einen Futtergeschmack im Wasser hat. Ich nenne das jetzt mal nicht anködern oder anfüttern, sondern ich sage, wir tun da einfach eine Kiste rein mit Fischgeschmack, mit Fischabresten. Dann kommen die Tiere, weil sie neugierig sind. Die kommen nicht wegen uns, die haben Angst vor den Tauchern. Es dauert Stunden, bis die sich daran gewöhnt haben, dass da so komische schwarze Männchen rumschwimmen und dass sie dann ihre Scheu etwas verlieren. Und auch das, was der Michael gesagt hat, das haben wir in der Luft oder mit der Shark School ja fast 3 Jahre gemacht. Wir sind immer wieder raus zu dem Platz. Die haben Fisch gekauft im Wert von $300 im Monat und sind dort 2 Jahre immer an dem gleichen Platz, jeden Tag, und haben immer wieder Köder reingeschmissen und sind dann wieder gefahren, um den Haien einfach auch das Gefühl zu geben, ah, da gibt es einen Futterplatz, da komme ich jetzt wieder her. Und dem haben wir uns dann langsam genähert, schnorcheln, tauchend, und die Tiere haben dann wieder, sind wieder scheu weg, und dann mit Köder im Wasser, mit Geschmack im Wasser, sind sie dann irgendwann geblieben. Ja? Und das den Tauchern beibringen, das den Tauchern zeigen, man nennt das ja Interaktion Hai-Mensch, den Tauchern die Angst zu nehmen, so wie du früher gesagt hast, wenn du eine Haiflosse siehst, dann wow, ne? Das den Tauchern nehmen, einfach um dem Sportler auch die Angst zu nehmen und die Faszination dieses Tieres nahe zu bringen, inklusive Seminare abends. Und das war halt, was wir in Eleuthera, also von Grand Key sind wir weggegangen, von der einheimischen Insel in Eleuthera mit einem schönen Resort dann gegründet haben. Und das lief auch bis zur Pandemie tipptopp, und leider ist ja dann unser Dr. Erich Ritter im August verstorben. Aber wir sind jetzt in einer Phase, wo wir das Ganze mit seinem Shark School Teaching Verein in der Schweiz in Memory of weiterführen werden mit Wissenschaftlern, Studenten, die unter seiner Ägide gelernt haben, sodass dieses Lebenswerk nicht untergeht, sondern in den Bahamas weitergeführt wird.
Das sind großartige Neuigkeiten. Ja, 14.000 Quadratkilometer sind die Bahamas groß. Und wir haben jetzt 2.500 Inseln, Keys, 700 Inselchen, 16 davon sind touristisch erschlossen. Aber wenn ich mich richtig informiert habe, dann ist eigentlich das Haivorkommen mehrheitlich bei ausgewählten Inseln. Michael, bei welchen Inseln hast du denn schon mal getaucht und wo hast du die Haie gesehen? Und was sind so die geheimen Tipps, ja, die so geheim sind, die Tipps deiner Seite, wo sollte ich hingehen zum Haitauchen?
Naja, geheim ist es nicht mehr. Das sind eher Tipps, die, glaube ich, die meisten Taucher mittlerweile kennen. Auf Bimini gibt es, kann man die großen Hammerhaie sehen. Das ist ganz besonders dort. Auf Grand Bahama kann man die Tigerhaie sehen. Und das Zitronenhaie sind dort auch zu sehen, immer zu sehen. Und auch Bullenhaie. Und ansonsten karibische Riffhaie kann man überall sehen, auf allen Inseln. Genauso wie Ammenhaie natürlich, die allgegenwärtig sind. Und dann gibt es noch einige Spots wie Cat Island, da war ich allerdings noch nicht. Ich habe es nur von Robert gehört, dass man dort die Longimani, also die Weißspitzenhochseehaie, sehen kann in Massen. Und die Haie dort, was man auch immer wieder sagen muss, ich habe nie so dicke, gewaltige, große karibische Riffhaie wie auf den Bahamas gesehen. Ich glaube nicht, dass es an diesen Anköderungen liegt. Die kriegen wirklich nur Karkassen und kleine Mengen. Aber sie werden halt eben unheimlich alt und sind wohl genährt und mich haben einige schon verspottet, meinten, hör, karibische Riffhaie, Riffdackel. Ich habe die selber schon als Sharkfeeder gefüttert. Das sind keine Riffdackel, die sind fast 3 Meter groß. Die sind riesig teilweise. Also das ist besonders. Die Haie dort sind alle noch mal einen Tick größer. Diese riesigen Hammerhaie, die man dort sehen kann, auf Bimini bei Neil Watson's Shark School, ist einfach großartig. Dort gibt es auch das Shark Lab auf Bimini. Kann man auch mal ansteuern, sich ansehen. Dort werden eben Zitronenhaie und Ammenhaie aufgezogen in so kleinen, ja, eingezäunten Waterparks. Ja, es ist viel Forschung, Meereswissenschaftler sind dort eben aktiv, weil die Bahamas einfach dafür sehr, sehr interessant sind. Und zur Tiger Beach kann Robert, glaube ich, sehr viel sagen. Ich war zweimal dort, aber am interessantesten ist, wenn man das mit einer Safari macht, weil die Fahrt von Grand Bahama aus zur Tiger Beach ist wirklich sehr lang. Und Tiger Beach ist eben der Klassiker auch. Da kann man diese gewaltigen Tigerhaie sehen. Rund um Emma, das war ja deine Frage schon mal vorab.
Robert, the Shark. Wer ist denn Emma?
Ganz schnell noch zu Michael eingeworfen. Es ist ja wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass die Tiere sich einfach in den zigtausend Quadratkilometern des Landes wohlfühlen und einem natürlichen Feind entgangen sind. Und das sind wir. Das sind die Fischer, das sind die Fieder, das sind die Finner. Und dadurch werden diese Tiere auch extrem groß. Weil der Michael gerade das mit dem karibischen Riffhai erzählt hat, kann ich nur bestätigen, wenn man den aus der Ferne sieht, bevor man ihn identifiziert visuell, denkt man sich, wow, was ist denn das für eine Spezie? Weil er einfach so fett ist. Oder ich nehme als Beispiel diesen Weißspitzenhochseehai, der ein Hochseehai ist, der eigentlich nichts zu tun hat in der Inselwelt der Bahamas. Der hat normalerweise in Ägypten eine Größe, ein Weibchen von vielleicht maximal 1,80, 2 Meter. Ne? In den Bahamas, an Cat Island, wenn man da Futter einbringt oder sie anködert mit Geschmack, hatten wir teilweise bei Tausafaris 14 Stück um uns rum und jeder hatte eine Größe von ungefähr Länge 4 Meter und da kommt man mit beiden Händen nicht mehr rum. Das sind massive Tiere. Ja. Und zur Emma, Tiger Beach, ja, Tiger Beach ist halt deswegen auch dieser Hotspot geworden, weil das eine Sandbank, also ein Pooltauchen ist mit maximal 10, 15 Meter Wassertiefe, je nach Flut oder Ebbe. Und ziemlich an dieser Kante, an dieser atlantischen Kante liegt von Bimini über Grand Bahama gehend, wo die Tiere hin und wieder patrouillieren. Und wenn die dann diesen Geschmack gerochen haben, dann sind die dahin. Und da die Tauchsafaris da ja das ganze Jahr über operierten, ist den Tieren das eigentlich zu einer zweiten Heimat geworden. Wenn das Schiff dort anlegt und den Anker wirft oder die Mooring Line jetzt nach neuestem Standard nimmt, sind innerhalb von 5 Minuten hinten an der Tauchplattform 3 Meter dunkelbraune Zitronenhaie an der Oberfläche und warten, dass Geschmack kommt ins Wasser. So, und dann stehen die Taucher dort oder die Damen insbesondere, so wie du, Claudia, und sagen, wie komme ich jetzt da rein ins Wasser? Das ist ja alles voller Haie, ne? Und dann sagt ein Wissenschaftler im Hintergrund, spring einfach mal, wir reden heute Abend. Ja? Und genau so ist es. Sobald du mit den Flossen das Wasser berührst, stoben die auseinander, weil die einfach Angst haben. Ne? Die Emma ist eine Berühmtheit. Die Emma ist ein großer Hammerhai, die hat eine Länge von 5 Meter. Tigerhai, der hat eine Länge von 5 Meter und mehr. Die wurde beobachtet, seit dort getaucht wird. Da wurden Schwangerschaften aufgezeichnet. Dann war sie 3-4 Monate weg, kam mit leerem Bauch zurück. Ja. Und die Frau ist eigentlich schon, oder das Mädchen ist eigentlich schon, ja, Inventar an diesem Tauchplatz. Und mittlerweile gibt es auch einen großen Hammerhai, der heißt Patches, weil er auf einem Auge blind ist. Der hat auch 5 Meter und hat einen Hammer, der ist 1 Meter breit. 1 Meter, ja. Frisst ja nur Tintenfisch, Mollusken und so ein Zeug. Hat er an uns überhaupt kein Interesse. Und da gibt es ein schönes Bild in Facebook, Scott von der Dolphin Dream hat das gestern gepostet. Die hatte einen riesen Cut in ihrer Rückenfinne, also einen richtigen, richtig durchgeschnitten. Man dachte anfänglich, dass es ein Propeller war, es war aber anscheinend ein Tigerhai-Biss. Letztes Jahr im November wurde das Foto gemacht, wo die Dorsalfin hinten total zerfetzt war. Und jetzt waren sie am 4. Dezember wieder dort und Patches war wieder da. Und dann hat man gesehen, sieht man auf Facebook gut, wie das Tier sich regeneriert hat und eine Narbe gebildet hat. Diese Dorsalfin ist jetzt wieder zu. Ne? Also das sind so Dinge, die man erleben kann an einem Tauchplatz, wo die Tiere stationär leben und eigentlich nur durch den Menschen dort ein bisschen gesteuert werden, dass sie dort bleiben.
Ja, das ist ja total spannend. Also wenn ich einmal wirklich viele Haie sehen möchte, dann muss ich unbedingt los auf die Bahamas. Ich meine, ich habe sie schon gesehen, ich habe auch schon mit Haien geschnorchelt, aber ich bin noch nicht so richtig tief runter. Ja, aber es gibt ja noch viel mehr auf den Bahamas. Also wenn ihr jetzt dort wart, habt ihr immer nur Haitauchen gemacht, aber es gibt ja auch tolle Höhlenlabyrinthe, habe ich mir sagen lassen, die man tauchen kann. Es gibt die Blue Holes, es gibt Wracktauchen. Habt ihr da auch schon eigene Erfahrungen drin gemacht?
Wracks kann man nur mal erzählen, die auch, das gehört wieder zum James-Bond-Mysterium mit dazu. 6 James-Bond-Filme wurden ja auf den Bahamas gedreht und häufig in Nassau bei Stuart Cove, der hat so sein Unterwasser-Hollywood da aufgebaut. Und dort haben sie auch eben für als Filmkulisse Wracks versenkt und die kann man immer noch betauchen und sehen. Auf den Exhumas kann man auch noch eine Höhle ansteuern, die habe ich mir auch mal angeguckt, dort wurde Thunderball gedreht. Also viele Unterwasserszenen, eigentlich alle mit Haien, mit Tigerhaien auch fast immer in den James-Bond-Filmen, wurden immer in Nassau gedreht, nirgendwo sonst. Und auch viele bekannte Unterwasserszenen, Unterwasserfilme einfach. Es ist Unterwasser-Hollywood, das ist so der Zweitname.
Ja. Mittlerweile haben die Freitaucher rund um diese ganzen Weltmeister und bekannten Freitaucher wie Anna von Bötticher oder Nick Linder, wie sie heißen, die Blue Holes entdeckt, die großen Blue Holes, da werden jetzt Meisterschaften, Wettkämpfe veranstaltet, Dance Blue Hole nur mal als Beispiel genannt. Ja. Es kommt immer mehr, ja, es gibt viel zu entdecken. Also ich liebe ja zum Beispiel, ich bin ein Fan von Elufra, von der Insel, weil so ein Bleistiftstrich in der Landschaft, 120 Kilometer lang, ist einfach faszinierend. Inklusive der Bevölkerung, wenn man mit der mal warm wird und sich denkt, wir kommen als Deutscher oder Europäer dahin, fahren unser Leben lang im 6. oder 7. Gang, immer Vollgas und sind immer so gestresst, weil es nicht weitergeht. Und dann triffst du einen Bahamesen, der sein Leben lang im 2. Gang fährt, ja, alles easy peasy angeht. Wenn man sich daran gewöhnt hat und mit den Leuten mal kommuniziert, denkt man sich, wow, die haben ein richtig schönes Leben hier. Ne? Also ich bin nach wie vor ein Riesenfan der Inselwelt.
Ja, ich denke auch, die Gastfreundschaft steht ja auch immer für sich. Gerade Eleuthera mit dem Zeichen der Ananas, das man ja auch überall wiederfindet. Das ist ja wirklich sehr schön und das sagt eigentlich auch jeder, wenn er von den Bahamas zurückkommt, dass er wirklich diese Gastfreundschaft auch sehr genossen hat, der wirklich freundliche Bahamian, der die europäischen Gäste sehr herzlich aufnimmt. Robert, du organisierst Tauchsafaris durch die Inselwelt der Bahamas. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie so eine einwöchige oder so eine zweiwöchige Tauchsafari auf den Bahamas aussieht.
Also die einwöchige Tauchsafari spielt sich meistens zwischen Bimini und Tiger Beach, also um Grand Bahama rum ab, weil einfach die Strecken zu groß sind. Ja. Die sind auch punktuell immer fokussiert auf Großfischtauchen, also Delfine und Haie. Die zweiwöchigen, die nennen wir dann sogenannte Ultimate Adventure Tours, die gehen dann durch die Inselwelt runter bis nach Cat Island und nehmen diese ganzen Highlights mit, die wir besprochen haben. Wracks, Steilwände, Blue Holes, die schwimmenden Schweine, auch mal Landgänge, Bevölkerung kennenlernen, mal einen Kaffee trinken in einem einheimischen Lokal. Das ist eigentlich dann die Tour, wo ich sagen muss, wenn einer sich das Geld zusammenspart für so eine Reise, die nicht gerade billig ist, dann sollte er so eine lange machen, weil da hat man in einem Abwasch relativ viel, was man mitkriegt als Taucher.
Das sehe ich auch so, denn dann hat man wirklich einen absoluten Überblick. Und wie sieht es mit dem Equipment aus? Also wenn ich jetzt so eine Tauchsafari buche, dann ist das Equipment mit an Bord? Oder muss ich mitbringen?
Der Taucher lernt in den ersten Jahren seines Taucherlebens, dass er sich eigentlich alles selber kauft. Ja? Und es ist heutzutage ganz üblich, dass man sein Tauchzeug immer dabei hat. Man hat seine Kameraausrüstung und sein ganzes Tauchequipment dabei und fliegt damit auch. Wenn was kaputt geht, sind Ersatzteile oder Ersatzequipment an Bord. Ja? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, es vor Ort auszuleihen, wenn man es nicht hat, oder um seine Freigepäckgrenzen bei den Airlines nicht zu überschreiten, es einfach zu Hause lässt oder Teile, die schwer sind. Alle Varianten sind möglich.
Okay, also du hast gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen, bei dieser 14-tägigen Reise, dass man da auch Landausflüge macht und auch von Bord geht, auch sich mit den Bahamians trifft oder sie auch kennenlernt, in lokale Restaurants geht. Wie sieht denn so ein klassischer Tag an Bord bei einer Tauchsafari aus?
Tauchen, essen, schlafen. Schlafen, essen, tauchen. Und das viermal am Tag. Nein, Spaß beiseite. Die kleinen, die Touren, die Wochentouren, die schauen echt so aus, dass es prinzipiell um die großen Tiere geht, weil deswegen reist der Taucher an. Und es gibt auch mal Tauchtage, da sind dann vier solche monströsen Tigerhaie die ganze Zeit unter dem Boot unterwegs in 10 Meter Wassertiefe. Und wenn man das von mit der Drohne anschaut von oben, was wir in diversen Filmen gemacht haben, und du siehst unten die ganzen Haie und einer hat damit nichts zu tun, erschrecken sie immer, was das für Verrückte sind. In der 14-tägigen Safari schaut es eigentlich so aus, dass das eine festgeplante Route ist, die abhängig von Wetter und Welle dann geändert wird. An Land gegangen wird meistens in Great Abaco, ja, und auf dem Rückweg dann in Nassau. Und ich glaube, Androstown haben wir auch schon gemacht. Ja. Aber es ist nicht so viel Zeit. Die Zeitfenster sind relativ gering, weil die Taucher dorthin fahren zum Tauchen. Die wollen unter Wasser und wenn sie Sightseeing machen wollen, dann fliegen sie dorthin und schauen sich die Insel so an. Aber man kann mal so reinschmecken in die Inselwelt und in die Bevölkerung, in die verschiedenen touristischen Zentren oder kleine einheimische Cafés. Und das macht diese 14-tägige Reise auch so interessant.
Mhm. Und du machst dann 3 Tauchgänge pro Tag im Normalfall und noch einen Nachttauchgang? Oder?
Im Normalfall machst du 3 mit einem Nachttauchgang, auch bei den Haien an Tiger Beach wird ein Nachttauchgang angeboten und der ist dann wieder sehr, sehr spooky. Da müssen sich die Leute erstmal dran gewöhnen, weil die Tiere in der Nacht anders reagieren wie tagsüber. Die sehen auch mehr unter Wasser nachts wie wir. Und das ist dann schon ein erhabenes und erschreckendes Gefühl, wenn die Tiere einen halben Meter neben dir aus dem Dunkeln auftauchen. Ja? Also ich habe selber jetzt als erfahrener Taucher 3-mal gemacht. Ich brauche es nicht. Mir geht das zu viel auf meine Pumpe, wenn die Tiere da auf einmal auftauchen. Aber die Nachttauchgänge so auf der großen Tour, die sind auch dann an normalen Riffen. Da kann man dann auch Seepferdchen suchen. Man kann in einem Wrack tauchen bei Nacht, wenn man will. Aber in der Regel 3 bis 4 Tauchgänge am Tag.
Michael, als du für die letzte Ausgabe des Tauchenmagazins recherchiert hast, da hast du ja wirklich einen ganzen Abriss über die gesamten Bahamas gegeben. Warst du da auch in Andros und hast du da auch das große Riff in Andros getaucht oder auf einer deiner Reisen vorher schon mal?
Leider nicht, kenne ich nicht.
Schade.
Ich auch nicht.
Ja, da,
leider.
Seht ihr, da habe ich euch was vor, weil das habe ich mal, als ich noch so ein bisschen getaucht habe, bin ich da mal entlang gegangen und ich fand das ganz großartig und eben auch das Bezaubernde oder das Beeindruckende, was du vorhin, Robert, gesagt hast, dass es dann ja wirklich direkt in die Tiefe runtergeht und das dunkle Blau bis Schwarz dann da unter einem ist. Das ist wirklich sehr, sehr aufregend, weil Andros ist ja auch einer der berühmten Tauchinseln, die man auf den Bahamas findet. Ja, ich glaube, was auch für viel, gerade für uns Frauen auch nochmal ganz wichtig ist, ist die Wassertemperatur. Was ziehe ich denn am besten an, wenn ich tauchen gehe, weil ich will ja auf gar keinen Fall frieren. Ich weiß, ich habe jetzt zwei Männer hier, aber ihr könnt es mir doch bestimmt beantworten. Ich weiß nicht, wer von euch beiden mir da die Frage...
Also wenn ich von einer normalen Frauenphilosophie ausgehe und dich mal jetzt als Beispiel nehme mit diesem Anfangssatz, würde ich sagen, zwischen Dezember und März nimmst du einen 7 mm Anzug mit, weil die Wassertemperatur da schon auf 24 Grad runtergehen kann. Ja. Aber der restliche Zeit des Jahres, 28 bis 30, da reicht ein 3 mm. Das ist wie...
Drei.
Ja, der reicht. Ja.
Also seid ihr euch einig, 3 mm auch für Frauen, okay?
Ja.
Ja, das ist ja das Schöne auf den Bahamas. Ja, und ich habe mich also auch schlau gemacht und die beste Reisezeit oder die beste Zeit fürs Tauchen sind ja nun die Monate von November bis Juni. Und da muss man ja auch nochmal ganz unterscheiden, um welche Haiarten es geht und welche Haiarten ich wann und wo am besten sehen möchte. Und ich glaube, die Ammenhaie sind ja diese lustigen, die ja eigentlich nur saugen, mit denen man ja völlig gefahrlos schwimmen kann. Die sind das ganze Jahr über da, genauso wie die Riffhaie, die Schwarzspitzhaie. Aber die Weißspitzhaie von April bis Juni, die Hammerhaie von März bis Juni und Tigerhaie von Oktober bis Januar. Das habe ich so recherchiert und ich denke, ihr stimmt mir da auch mit zu.
Ja. Die Tigerhaie sind eigentlich von Oktober bis eigentlich auch das ganze Jahr dort. Die Anzahl wird halt nur weniger, aber an Tiger Beach kann ich auch im Juni noch Tigerhaie sehen, ohne Probleme. Die Weißspitzen-Hochseehaie, da gebe ich dir recht, das ist April bis Juni. Man weiß noch nicht, dafür wurde zu wenig geforscht, warum die sich in solchen Massen an Cat Island treffen. Und da gibt es nur einen Platz an Cat Island, weil da das Meer auch abbricht in den Atlantik. Man vermutet, dass da irgendein Paarungsverhalten oder Geburtsverhalten dort ist. Ist noch zu wenig erforscht, weil der Platz auch noch viel zu wenig betaucht wurde und jetzt ja auch wieder ein Jahr ausgeklammert wurde. Wir werden sehen, ob man dem noch nachkommt, warum die da so verstärkt da sind. Aber ansonsten mit den Zeiten hast du recht, ja.
Was doch interessant ist, was ich auch gehört habe, sind die Seegerochen vor Andros. Hast du die schon mal gesehen, Robert?
Nein, eben
im
nicht.
Im Juni soll man die, ja, im Juni ist das, dort kann man die dann eben sehen. Sie sollen gewaltig sein und nur im Juni im Andros. Also, ja.
Vor Andros, oder
vor
wie?
Ja.
Ja, das ist ein guter Input.
Ja,
dann werden wir im Juni die 14-Tages-Touren halt mal umleiten über Andros und da mal gucken.
Ja.
Ja, das bringt mich auch zu dem Thema. Also ich meine, Haie sind sicherlich super spektakulär und die will man auch angucken. Aber es gibt ja doch noch mehr zu sehen. Also ich sehe Schildkröten und ich habe gesehen Schildkröten, die durchs Wasser gehen. Wunderschön finde ich auch sind die ganzen Seesterne, die man wirklich ja vom Boot aus auch schon sieht in den seichten Gewässern der Bahamas. Da muss man gar nicht tauchen. Und ich glaube, Robert, du hast mir von den Delfinen erzählt, die auch vor Grand Bahama Island sind. Und das muss ja wirklich auch eine super Geschichte sein, mit den Delfinen dort zu schwimmen.
Ja, das ist eine super Geschichte. Man muss nur die Taucher daran gewöhnen. Taucher wollen tauchen und nicht schnorcheln. Ja? Aber die es gemacht haben, bringen das in Mundpropaganda auch weiter in die Taucherwelt hinein. Es leben dort diese gepunkteten Tümmler, also diese Spotted Dolphins, wie man sie nennt, in einer riesen Anzahl. Ich denke, das sind Schulen insgesamt von gut 200, 300 Tieren, die dort zwischen Mai und Juli, zwischen Bimini und Tiger Beach, in der Nähe ist ein Platz, der heißt Great White Sands Ridge. Das ist eine auch wieder so ein Platz mit einem weißen Sanduntergrund, mehrere Quadratkilometer, 8 Meter tief. Da gehen die hin, nachdem sie nachts im Atlantik gejagt haben, kommen sie da tagsüber hin und spielen dort und schlafen, ziehen ihre Jungen groß. Und wenn man dort mit der Tauchsafari in diesem Zeitraum ist, wird immer ein Abstecher dorthin gemacht. Und dann springen die Leute ins Wasser und sobald die Leute mit diesen, oder die Delfine merken, der will spielen, der bewegt sich, der tut was, ja, der macht ein paar Pirouetten, dann geht's da ab wie im Kindergarten, ja. Mit antatschen, dass sie einen berühren, dass sie sich reiben an einem. Das ist unglaublich, das sind wilde Tiere, ne?
Ja, also das steht direkt bei mir auf der Liste, wenn ich das nächste Mal in die Region zu Grand Bahama gehe. Ich gucke auch nochmal nach den Haien, mal schauen. Du, Michael, eine abschließende Frage noch an dich. Als du recherchiert hast für das Heft Tauchkurse, kann man das auf den Bahamas machen? Würdest du das empfehlen oder findest du es besser, wenn jemand schon als erfahrener Taucher auf die Bahamas kommt?
Also ich würde empfehlen, nicht die Kurse dort zu machen. Klar kann man das machen, aber ich finde es eine große Verschwendung, weil ich weiß, wir haben ja gerade eingangs davon besprochen, man ist bei den ersten Tauchgängen nur mit sich selber beschäftigt und mit sonst überhaupt nichts. Und gerade die Aufregung unter Wasser, die man bei den Haitauchgängen grundsätzlich hat, bei den ersten sowieso, dort kriegt man immer extra Blei mit dazu, damit man nicht sofort nach oben geht durch das, man ist aufgeregt, weißt du, atmest anders und dann steigst du erstmal nach oben, dann sind die Haie da und ich habe schon Anfänger gesehen, keine blutigen Anfänger, aber so Anfänger mit 50 Tauchgängen, 60 Tauchgängen, die dort getaucht sind, die ja massive Probleme hatten. Und ich würde sagen, nein, ich würde es nicht machen. Ist auch schade drum. Es ist so eine tolle Reise. Robert, was sagst du?
Ja, geht da vollkommen d'accord an mir. Ich wollte abschließend noch ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen zu diesen Frauen, Tauchen, Hai, Angst etc. Wie ich früher gesagt habe, wenn man dann an der Tauchplattform steht, seines Schiffes, und da sind 30 dunkelbraune Zitronenhaie mit 3 Metern an der Oberfläche und der Wissenschaftler oder der Tauchguide sagt, hey, spring mal, wir reden heute Abend. Da hatte ich die Situation, dass 2 Damen mich an den Händen genommen haben und gesagt haben, du Robert, du springst mit, wir springen da nicht auf diese Tiere alleine drauf. Und da hatte ich 2 gestandene Frauen im Alter von 40 bis 50 Jahren an der Hand. Und wir sind da zu dritt reingesprungen und die Haie sind wirklich weg. Und wir sind runter auf 10 Meter Tiefe und mein rechter Tauchbuddy aus der Schweiz zeigte mir nach 10 Minuten, ich wiederhole 10 Minuten, ihren Flaschendruck und der war auf 10 Bar, das heißt, die Flasche war nach 10 Minuten leer, vor lauter Aufregung. Ich dachte, die hat jetzt nicht gecheckt, ihre Ausrüstung, die Flasche war nicht gefüllt. Ich war total erschrocken, ich habe sie dann zur Leiter begleitet, bin mit ihr hoch und habe sie nach dem Tauchgang gefragt, sage ich, Doris, was war los? Ja, mein Herz ist Aufregung. Die hat die Flasche in 10 Minuten leer gesaugt, weil sie die Haie dort unten gesehen hat. Und nach der Woche war sie die entspannteste Taucherin von allen.
Also da muss ich zur Ehrenrettung der Dame noch mal eins hinzugeben. Ich habe mit Stuart Cove dieses Schnorcheln gemacht mit den Haien und ich lag völlig entspannt an meiner Schnur da dran und neben mir waren 2 Männer. Dass der eine sich nicht noch an mir festgehalten hat, war wirklich alles, weil er Angst hatte. Also von dem her, das muss ich jetzt unserer Ehrenrettung heute hier noch sagen.
Die größten Männer haben die größte Angst, das ist schon bekannt. Ja. Ist immer so.
Also ich möchte mich bei euch beiden, bei dir Robert Wilpernick und bei dir Michael Krüger, ganz, ganz herzlich bedanken für dieses nette Gespräch. Ich glaube, jeder will jetzt auf die Bahamas. Er möchte tauchen gehen, er möchte die Haie sehen, er möchte Schildkröten sehen, er kann Delfine sehen, er kann Steilwinde tauchen, er kann Höhlen tauchen. Also die Abwechslung auf den Bahamas ist auf alle Fälle gegeben. Die beste Reisezeit ist ja nun tatsächlich von November bis Juni. Man kann auch im Oktober schon eher reisen, aber die Anzahl der Tiere, die man sieht, sind einfach viel größer und viel beeindruckender. Toll ist, eine Tauchsafari von 14 Tagen zu machen oder eben dann auf die Inseln zu springen. Das heißt am besten Grand Bahama, Bimini, von Nassau aus, aber auch Cat Island und Andros sind großartige Destinationen. Sein Equipment bringt man mit, auch das habe ich gelernt. Und wie gesagt, neben den Haien, vor denen auch keine Schwimmer Angst haben müssen, denn wir sind nicht das Beuteschema der Haie, sieht man eben die Delfine, die Schildkröten, die bunten Fische und auch die wunderschönen Star-Dollars, diese Sand-Dollars, wie sie hier heißen. Also eine tolle Destination mit über 1000 Tauchspots, die eigentlich auf uns deutsche Taucher nur noch warten. Vielen Dank an euch beide. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass wir es realisiert haben.
Und vielen Dank, Claudia.
Und ich hoffe, ich kann mit euch beiden mal gemeinsam Haitauchen gehen auf den Bahamas.
Das wäre schön.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Jederzeit, das wäre
Dankeschön. Tschüss.
Vielen Dank, tschüss.